Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die erste Folge von Dune Prophecy ist raus und wir reden über unseren ersten Eindruck von der Serie, im Detail über die erste Folge und was wir so im Großen und Ganzen von der Staffel erwarten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Die neue Serie Dune Prophecy ist erschienen auf Wow. Bisher, also zu unserem Stand, wo wir gerade aufnehmen, nur die erste Folge. Und da haben wir gedacht, wir nehmen die mal als Anlass, um diese erste Folge zu besprechen. Es handelt sich um das Prequel als Serie verfilmt zu den Filmen. Und da interessiert mich jetzt natürlich Tobi, Niklas, Grüße nach Düsseldorf aus dem schönen Dachau. Wie ist so erstmal euer allgemeiner Eindruck nach der ersten Folge? Kommt das so an Hype-Level von House of the Dragon ran? Oder ist es eher so Rings of Power oder ist es was dazwischen? Wie ist so eure Bilanz nach Folge 1? Tobi, vielleicht du mal zuerst.
Schöner Vergleich mit den beiden. Also es ist auf jeden Fall nicht so katastrophal wie Ringe der Macht. Da bin ich sehr glücklich. Es ist aber auch nicht so geil wie House of the Dragon, aber ich bin doch sehr positiv gestimmt. Also ich finde, man hat ja jetzt nur die erste Folge geguckt, aber es ist ein ziemlich starker Einstieg in die Serie. Es passiert ja so nicht so viel, aber man hat viele Figuren, viele Konflikte, das gefällt mir. Und es sieht optisch zumindest sehr nah an den Dune-Filmen dran aus und das gefällt mir sehr gut. Deshalb, ich bin eigentlich gerade sehr guter Dinge, hängt aber davon ab, wie die weiteren 5 Folgen werden.
Ja, das natürlich auf jeden Fall. Aber im Allgemeinen fand ich die erste Folge sehr gut. Also mir hat die sehr gefallen tatsächlich. Und ich habe die aufgehört und dachte direkt, ja, ich bin hooked. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich finde auch, also dass die es zumindest geschafft haben, an vielen Stellen Konflikte schon anzudeuten und Charaktere einzuführen, die interessant sind. Es war nicht alles super gut und ich habe auch hier an der einen oder anderen Stelle gedacht, ja, okay, alles klar. Aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, also der Auftakt hat mir sehr gefallen. Ich bin mit einer sehr neutralen Einstellung reingegangen und nach der ersten Folge, muss ich ehrlich sagen, freue ich mich sehr auf die zweite Folge. Denn da gibt es schon so ein paar Sachen, die mich auch wirklich überrascht haben. Ich kenne das Originalbuch nicht, auf dem das beruht.
Ich auch nicht.
Und ich freue mich auch wieder mal eine Serie zu haben, in diesem epischen Stil, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo die hingeht. Weil das war jetzt viel so in letzter Zeit, House of the Dragon und Last of Us und so weiter, wo man wusste grob, wo die Geschichte hingeht. Aber hier weiß ich es tatsächlich nicht. Ja. Und das reizt mich schon, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also mir geht's ähnlich. Ich bin auch, was heißt positiv überrascht, ich hatte tatsächlich wenig Erwartungshaltung an die Serie. Ich habe mich auch im Vorhinein wenig darüber schlau gemacht tatsächlich. Also ich wusste auch gar nicht genau, wann genau spielt das. Ich wusste nur, es spielt halt vor den Dune-Filmen, das wusste ich. Und ich hatte auch tatsächlich gar nicht so eine Ahnung, wer da mitspielt. Und dann hat man doch das eine oder andere bekannte Gesicht gesehen, über das ich mich zum Teil auch sehr gefreut habe. Da kommen wir später noch mal drauf. Vor allen Dingen über einen habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Von daher muss ich auch sagen, ich fand den Auftakt sehr stark. Bin noch ein bisschen verwirrt mit den ganzen Namen und Fraktionen schon wieder, weil da wieder in der ersten Folge, finde ich, direkt sehr viel Namen genannt werden und sehr viele Charaktere beziehungsweise ja politische Zusammenhänge irgendwie eingeführt werden. Aber ganz ehrlich, das ist bei House of the Dragon nicht anders gewesen. Und ich glaube, da muss man einfach jetzt noch mal so 1-2 Folgen Zeit geben, dass man für sich selber auch rausfindet, okay, wer sind jetzt wirklich die wichtigen Hauptakteure, mit denen ich mich näher auseinandersetzen muss? Und was sind eher so Nebenschauplätze, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm haben muss, um das Gesamte zu verstehen? Aber von daher, ich freue mich auch auf die weiteren Folgen und bin auch definitiv positiv gestimmt.
Ja, grandios. Also freut mich schon mal, dass keiner von euch das ein Reinfall fand. Weil nee. Das wäre natürlich, aber wäre auch interessant gewesen
zu diskutieren. Spannend, ne?
Ja, das haben wir bei Serien wirklich selten, ne?
Ja, das haben wir selten, dass wir ganz auseinandergehen, das stimmt. Aber ich hatte tatsächlich, deswegen war meine Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen geringer. Ich hatte nämlich, ich glaube, bei Spiegel oder so, hatte ich eine Review gestern zufällig gesehen, so beim Scrollen. Und die war zum Beispiel nämlich gar nicht gut. Da war irgendwie die Quintessenz irgendwie Langeweile im Sand oder irgendwie sowas. Oder Serie versandet oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da dachte ich schon so, okay. Aber das war so gesehen für mein Seherlebnis jetzt ganz gut. Weil da dachte ich schon so, stell dich mal nicht auf was zu Gutes ein. Und ich fand es jetzt tatsächlich deutlich besser, als da in der Kritik dargestellt wurde. Also
ich habe das aber auch schon in ein paar Kritiken mitbekommen.
Ich habe einen Artikel bei Movie Pilot gesehen. Und was da ein bisschen mein Problem ist, die durften schon die ersten 4 Folgen gucken. In Vorbereitung. Aber auf Basis der ersten Folge kann ich das auch nicht unterschreiben, die Kritik, die da schon recht häufig im Internet geäußert wird. Ich finde, die erste Folge hookt sehr, sehr gut und auch fand ich auch null langweilig. Also
ich auch nicht. Dafür ist viel zu viel passiert. Also ja. Es ist nicht die pure Action gewesen, aber viele Charaktere und vor allem so viele kleine Mini-Konflikte und spannende Charaktere. Also
wobei man ja sagen muss, vielleicht um mal so in das Ganze reinzugehen, weil es startet auf jeden Fall actionreich, kann man sagen. Ja. Also man wird ja direkt reingeschmissen in diesen Krieg zwischen quasi Mensch und Maschine, habe ich das so richtig interpretiert schon, ne? Das scheint ja irgendwie so ein großes Ereignis gewesen zu sein. Und man sieht ja aber da im Prinzip nur einen ganz kurzen Zusammenschnitt, wie dann eben die Maschinen besiegt werden. Wie fandet ihr das optisch so?
Ich fand das als kurze Prolog-Szene, fand ich das effektvoll und hat funktioniert für mich. Also das gerade, was ich interessant finde, dass sie mit dieser Farbe Blau da so spielen. Mhm. Also weil die wirkt so out of place tatsächlich, irgendwie in dieser Welt, dieses Neonblau, was sie da benutzen, dass das später dann in der Szene, wo so eine kleine Maschine halt vorkommt, das direkt wieder so einen riesen Fokus auslöst. Also es wirkt direkt fehlplatziert. Und das fand ich gut gemacht.
Es hat natürlich auch einen hohen Wiedererkennungswert, ne? Sorry, Tobi.
Nee, aber ich bin ganz bei euch. Ich fand das ganz cool. Ich meine, das war ja auch eine kurze Einführung. Hat mich ein bisschen an Matrix an sich erinnert. Also so, oder Terminator oder sowas. Aber es ist halt einer der größten Ereignisse in der Geschichte. Also das ist dieser große Kampf halt. Und der ist ja, zieht sich ja bis, oder zumindest die Nachwirkung, dass diese Denkmaschinen dann verboten werden, das zieht sich ja bis zu Dune weiter vor. Deshalb eine gute Einführung. Klar, das war jetzt wieder mit so Voice-Over, aber fand ich jetzt nicht schlecht.
Ungefähr 120 Jahre vor der Handlung jetzt, ne, von Dune Prophecy war das Ende vom Krieg.
Ungefähr. Mhm.
Und 10.000 Jahre vor Paul Atreides. Und das Einzige, was ich so dachte, ach ja, da ist ja in 10.000 Jahren ist da ja nicht so viel passiert von,
genau das hab ich
von auch. Der Weiterentwicklung her.
Es gibt schon Arrakis, es gibt schon Spice, es gibt schon diese ganzen Sachen.
Es gibt die Häuser und schon, das finde ich so.
Die krass. Häuser, die kämpfen da schon vor 10.000 Jahren scheinbar genau gleich wie später bei Dune.
Stimmt, mit den
Schildern. Und so, genau und da habe ich mich schon gefragt, da haben die ein bisschen stagniert, ne?
Ja, wenn du bei uns halt 10.000 Jahre zurückgehen würdest, da wäre aber immer ein ganz anderes Setting.
Allerdings. Aber das fand ich auch krass, weil du hattest ja diese Zeitangaben und das erstmal war so 30 Jahre später. Dann kam 116 Jahre nach dem Krieg und dann kam 10.000 irgendwas Jahre vor der Geburt von Paul Atreides. Da dachte ich mir auch so, okay,
das aber ist ein
krasser Zeitsprung.
Man kann ja argumentieren, sie haben ja offensichtlich diese denkenden Maschinen verboten und diese Technologie verboten. Man könnte halt argumentieren, dass die wirklich halt sich 10.000 Jahre lang absichtlich selbst gebremst haben in der Technologie, dass kein Fortschritt passiert, damit nicht wieder dieser Krieg ausbricht. Also vielleicht aus der Perspektive macht das sogar Sinn, dass sie sich nicht weiterentwickelt haben.
Ist zumindest ein logischer Gedanke. Das stimmt.
Und was man ja auch schon in der Folge sieht, ist, dass die im Gegensatz zur Technologie dann auf einmal ihre körperlichen Fähigkeiten weiterentwickeln. Weil die Protagonistin Valya Hakon, die droppt ja in der Folge schon, dass sie diese Stimme erfunden hat quasi.
Ja.
Also, aber es ist ja auch, okay, an der Stimme hat sich dann 10.000 Jahre auch nicht viel geändert. Also,
aber gut. Naja, gut. Aber ja, okay, also ich sag mal, im Endeffekt dient das ja viel, einfach um nochmal kurz einzuführen, dass halt dieser Krieg stattgefunden hat und warum er diese Maschinen meidet und halt um Valya Hakon so ein bisschen einzuführen. Mhm. Die ja dann auch sehr schnell, also weil es ist ja dann 30 Jahre später, bevor es 30 Jahre später ist, ist es ja schon so, dass die Mutter sozusagen stirbt. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr.
Rakella.
Genau. und ihr ja dann quasi eben sagt, dass sie das quasi alles weiterführen soll. Mhm. Und da hat man ja noch kurz so diesen kleinen Konflikt zwischen ihr und der Dorothea, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Ich hab mir schon versucht, ein paar Namen aufzuschreiben.
Ja.
Der dann doch relativ schnell eskaliert und dann eben mit dieser Stimme quasi den Höhepunkt findet. Aber fand ich so gesehen eigentlich ganz cool eingeführt, dass sie quasi diejenige ist, die diese Stimme entdeckt hat, entwickelt hat.
Ja.
Aber krass, dass sie direkt in der Art und Weise nutzt. Also direkt aufs Äußerste so, ne?
Genau, das fand ich auch. Also dass ihr das so im Nebensatz sagt, so ja, a new skill I honed, also auf Englisch so habe ich so nebenbei erfunden, so eine mächtige Sache, fand ich dann schon ein bisschen flutsch, so dass sie das einfach so lapidar eingeführt wird quasi. Aber die Szene, also wo sie dann die Dorothea dazu gezwungen hat, sich selbst umzubringen, fand ich schon effektvoll. Das hat da schon funktioniert. Auch wenn ich finde, die Stimme klang in den Filmen anders, oder?
Ja, hatte ich auch den Eindruck.
Tendenziell würde ich das auch sagen, ja. Also da bei der in den Filmen war da irgendwie mehr Bass oder irgendwas, man hat sowas im Hintergrund wummern hören.
Die war auch so leicht versetzt in den Filmen, als ob so zwei Leute reden irgendwie. Und hier wirkte das eher aggressiv, also eher zornig irgendwie, wie sie das gesagt hat. Und mein Verständnis von dieser Stimme war immer diese unglaubliche Kontrolle irgendwie. Und das, aber...
Aber vielleicht hat sich das dann in den 10.000 Jahren entwickelt.
Da hätten wir was. Ich meine, man könnte dann fragen, okay, aber sich selber umzubringen ist halt von Anfang an ein krasser Befehl. Also diese Befehlsgewalt, die scheint ja von Anfang an da zu sein.
Da dachte ich mir halt auch, da wäre es ja eigentlich cool gewesen, ein bisschen die Entwicklung zu sehen, ne? Also vielleicht, ja, wie sie zum ersten Mal merkt, so, hey, ich kann mit meiner Stimme tatsächlich ein bisschen was beeinflussen. Aber dann so zu sehen, wie sie das so weiterentwickelt und vielleicht für sich selber übt oder irgendwie immer mal wieder ausprobiert, bis es dann zu so einem Höhepunkt kommt, dass sie es in der Art und Weise einsetzt.
So das ist vielleicht halt, ein Versehen wäre noch sogar.
Oder das, ja genau. Aber so ist halt so ein bisschen das Pulver da schon verschossen in der Hinsicht. Weil sie hat es ja schon auf extremste Art und Weise genutzt und man weiß es auch, sie kann das. Fand ich fast ein bisschen schnell dann so, aber naja.
Ja, durchaus. Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass die Mutter Raquella, die hier gestorben ist, die hat ja noch im Sterben so eine Vision, de facto, die später nochmal geächot wird von der Kascha, die das so 30 Jahre später hat, von einem riesigen Sandwurm, der alles verschlingt. So, und was dann im Wesentlichen so als große Bedrohung hier aufgebaut wird. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist es eine große Bedrohung für die ganze Menschheit oder für die Bene Gesserit nur? Habt ihr das so schon einordnen können?
Also ich habe insgesamt so ein paar Fragezeichen und ich weiß halt nicht, ob die Bene Gesserit, die sind da ja noch relativ neu, aber die gibt's ja nur, weil die auch dieses Wasser des Lebens oder wie auch immer trinken können. Ich weiß nicht, ob das da auch schon eine Rolle spielt und die indirekt von Sandwürmern abhängig sind und von Arrakis oder ob das nachher alles viel später kommt.
Ach so, ist es nicht so, dass die Bene Gesserit das Wasser trinken können, aber deswegen gibt's die doch nicht, oder?
Aber das hat die ja überhaupt so übermenschlich gemacht.
Ach, okay.
So hatte ich das im Kopf.
Das wusste ich gar nicht.
So hatte ich das bei den Filmen auf jeden Fall auch verstanden. Dass das so ein bisschen die Quintessenz ist, was denen dann diese Fähigkeiten gibt quasi.
Ich habe verstanden, dass das Jessica so übermenschlich gemacht hat und Paul. Aber die Bene Gesserit vorher, ich dachte, ganz normale Bene Gesserit haben dieses Wasser nie getrunken. Dieses Sandwurm-Exkret. Okay. Nur Jessica und Paul quasi.
Also,
die dürfen hier auch ein paar Fragen
machen. Frage an die Zuschauer, genau, wer da Trivia richtig drin ist, gerne mal kurz aufklären, was es damit auf sich hat. Weil ja, in der Serie wird es jetzt im Prinzip nur so dargestellt, dass es eben gewisse, ich sag mal, Anwärter gibt, die eben ausgewählt werden und die dann einfach trainiert werden zu eben diesen Truth-Sayer.
Ja.
Genau. Und das scheint ja einfach ja im Prinzip wie eine Ausbildung zu sein, im Grunde. Wahrscheinlich müssen die gewisse, also die gucken wahrscheinlich schon, dass die gewisse Fertigkeiten mitbringen. Deswegen gilt das ja auch nur für Ausgewählte. Aber generell wirkt das ja nicht so übernatürlich erstmal, würde ich sagen.
Nee, finde ich auch. Also es wirkt primär, also bevor diese Stimme dann eingesetzt wird und so weiter, hast du das Gefühl, okay, das ist einfach so ein vielleicht Kult oder so ein Institut, wo die halt zu unglaublich Elite Novizinnen ausgebildet werden, die halt sagen können, wenn jemand lügt, anhand der Pupillen und anhand des, also einfach unglaublich ausgebildet sind darin, wann jemand lügt und dann in Selbstkontrolle auch noch. Aber
da hätte man mal Karl Lightman hinschicken müssen.
Ja,
der hätte da auch ein bisschen mitteln können.
Auch ein Truthsayer.
Das stimmt. Was ich da aber auch interessant finde, es wird ja hier schon so eingeführt, dass das mit dem Netzwerk im Prinzip schon fast komplett ausgeweitet ist. Also die haben die schon überall drin. Und dann denke ich mir, okay, auch das hat sich in 10.000 Jahren einfach null verändert. Und hat in 10.000 Jahren auch keiner mal gecheckt, dass die ganze Zeit quasi alles lenken. Ja. Also das, wie gesagt, das irritiert mich mit dieser langen Zeitspanne, dass das da schon alles da ist. Da hätte ich auch gedacht, dass man mehr sieht, wie die das jetzt so allmählich aufbauen, dieses Netzwerk. Und wie die das überhaupt machen. Weil warum brauchen auf einmal alle Leute hier so eine Bene Gesserit, so eine Truthsayerin?
Aber die ersten 100 Jahre wären spannend, ne?
Ja, also genau.
Nach dem Krieg, so wie die Bene Gesserit sich überhaupt erstmal aufgebaut haben.
Genau.
Ich dachte auch, dass es darum gehen wird.
Das habe ich eigentlich auch.
Von Anfang an.
Ja, also.
Aber deswegen, die haben jetzt schon eigentlich den Status quo, den sie dann bei den Dune-Filmen auch haben.
Genau, dass der Imperator eine Bene Gesserit an der Seite hat, dass jedes große Haus eine Bene Gesserit will.
Genau. Mhm.
Und dass es den Harkonnen hier verwehrt wird so sogar. Also man hat ja das Gefühl, dass jedes Haus will diese Wahrheitssage haben. Ich meine, ist natürlich auch eine mächtige Waffe, wenn du sagen kannst, ob dein Verhandlungspartner lügt oder nicht.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob das so die einzige Sache ist, wofür die bekannt sind. Ich meine, die können ja auch gut kämpfen, die können gut den Körper kontrollieren. Oder werden die nur ausgebildet, um Lügen erkennen zu können?
Also ich verstehe es auch ein bisschen so, dass sie tatsächlich politische Berater sind. Also,
genau.
Weil das sagt der Imperator ja auch später, dass seine Bene Gesserit ihm eigentlich nie falsch geleitet hat. Also die spielen halt hier noch ihr eigenes Spiel, aber die sind auch politische Berater quasi.
Ja, das stimmt. Also, aber du hast schon noch recht, Tobi. Man sieht ja auch so, dass sie auch eine körperliche Ausbildung haben. Weil die ja auch da diese Kampfsachen haben und draußen da im Regen dieses Konditions- und Härtetraining quasi. Also die sollen wahrscheinlich schon auch physisch auch ja, irgendwie, wahrscheinlich einfach einigen standhalten können, sagen wir es mal so.
Und finde ich auch cool, weil das ist ja auch immer ein Thema in den Büchern, dass so die Kontrolle über einen selber so wichtig ist, dass so über die kleinsten Gesten, über die kleinsten Worte und Subtöne und so weiter, dass du das, wenn du das kontrollieren kannst, dann kannst du halt andere kontrollieren. Aber erstmal musst du lernen, wie du dich selber quasi bis zum i-Döttchen so ausdrücken kannst, wie du wirklich auch willst. Also das ist schon ganz cool rübergekommen.
Ja, und ich sag mal, also um vielleicht mal so ein bisschen bei der Storyline nochmal voranzugehen. Ja. Also es ist ja so, dass im Prinzip dann die Quintessenz so ein bisschen ist, dass die Prinzessin, die Ness, dass die für 10 Jahre quasi bei denen mit dazukommen soll und auch eine Truth-Sayerin werden soll. Und da sie eben die direkte Nachfolgerin ist, also ist quasi der Plan, dass sie dann ja irgendwann die Empress wird und sie dann eine Truth-Sayerin als Empress haben. Das, was ja sozusagen von Anfang an das erklärte Ziel war, gerade von der, wie heißt der nochmal?
Raquella.
Von der Raquella und dann übernommen von der Valya.
Genau.
Die dann eben auch möchte, dass sie auf jeden Fall quasi jemanden an der Spitze haben, den sie komplett kontrollieren können, weil es einer von ihnen selber ist. Das ist ja so ein bisschen die Baseline.
Man fragt sich da halt noch so ein bisschen, was, also geht es dann darum, dass die eine Bene Gesserit an der Spitze ist, damit die Bene Gesserit bestehen bleiben? Ist das ultimative Ziel dabei?
Das ist doch eine gute Frage. Oder insgesamt geht es ja auch noch um dieses ganze Zuchtprogramm. Es geht ja nicht nur darum.
Stimmt.
Also, was jetzt genau die Bene Gesserit vorantreibt, ich habe eh das Gefühl, da gibt es ja auch mehrere Lager. Da wird ja auch von gesprochen, da gibt es die Fanatiker und die nicht so Fanatiker. Aber was genau das Hauptziel ist, ich weiß nicht, ob die da schon den Quisa Haderach oder wie auch immer der hieß, ob die den da schon planen zu züchten.
Oder es ob das wurde zumindest kommt. Noch nicht angesprochen. Es klang bisher so, dass sie den perfekten Imperator züchten wollen.
Ja, genau.
Also
einen guten Herrscher irgendwie, ne?
Genau, das war auch mein Eindruck, dass es denen gerade, oder zumindest ein Teil, wie du richtig sagst, einem Teil gerade primär darum geht, einen perfekten Herrscher zu formen. Und zwar perfekt auch insofern, dass sie ihn auch kontrollieren können. Oder sie. In dem Fall sie, aber.
Das war nicht verwirrend.
Ja.
Ja.
Aber da kommen wir doch mal zu den tatsächlichen politischen Verhandlungen und dem Imperator auf Seleucia Secundus, wo wir halt zuerst diese Kampfszene haben von Ness mit dem Kampflehrer, der übrigens ein Atreides ist.
Das, was man erst später erfährt,
was oder? Man erst später erfährt.
In der Bar nämlich, ja.
Ja. Was ich auch interessant finde, dass da ein Atreides einfach so rumläuft. Also, weil ist das normal, dass einer von einem anderen Haus da der Kampflehrer ist?
Ich glaube, es macht ja Sinn, dass er an sich Kampflehrer ist, oder? Weil die Atreides sind doch im Prinzip bekannt für ihre Kampftechniken, oder? Das ist doch so deren Aushängeschild.
Wenn ich meine, im Prolog sagen sie auch, dass die Atreides den Kampf geführt haben gegen beim Krieg der Maschinen.
Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass halt der Imperator sagt, okay, für unsere Kampfausbildung brauchen wir einen Atreides, weil das halt da die geübtesten Kämpfer sind. Also ja, so habe ich mir das erklärt, dass das schon eine bewusste Entscheidung ist, einen Atreides als Kampflehrer zu nehmen. Mhm.
Und man muss natürlich einen Atreides dabei haben, damit die Leute verstehen, das ist Dune.
Ja, das ist wahrscheinlich auch.
Und dann gibt es eine ganz spannende Szene schon, finde ich. Nämlich die Verhandlungen von Imperator Corino. Seinen Vornamen habe ich bisher noch nicht.
Den habe ich irgendwo gefunden. Javico heißt er.
Ja, der wird auch einmal wird genannt.
Ausgesprochen, aber
ja? Einmal genannt, der Name, ja. Aber okay, Javico ist richtig, ja.
Javico Corino. Und ein Vertreter des Haus Richese.
Richese. Ja, das fand ich auch ganz schwer auszusprechen. Aber
ja. die darüber verhandeln, dass eine Hochzeit stattfinden soll zwischen Ness und dem Sohn, vermute ich mal, von dem Herzog Richese. Und beide Seiten versprechen sich dadurch Vorteile, nämlich einerseits die Kontrolle über Arrakis durch eine Flotte, die von Richese quasi gestellt werden soll. Sie sind zu zweit und haben jeweils eine Bene Gesserit dabei. Und in der, was ich in der Diskussion halt cool finde, ist, dass du direkt siehst, dass die Bene Gesserit ihr eigenes Spiel spielen. Ja. Mit den Handszenen und so weiter. Das war schon cool gemacht.
Und auch, also nicht nur, dass die ja mit diesen Handdingern so ein bisschen kommunizieren sozusagen und da so ein bisschen die Informationen austauschen, sondern sie sind ja auch maßgeblich dafür, dass es dann so zustande kommt. Weil der Imperator ja auch zu ihr sagt, hey, der hält mich hier für einen Deppen oder ne, der will mich hier zum Trottel halten. Und redet dann kurz mit ihr und entscheidet sich dann dafür, das Angebot anzunehmen. Das heißt, also für mich war dann klar, dass sie ihm auch gesagt hat, hey, das ist ein gutes Angebot, mach das.
Mhm. Und die nicken sich sogar noch so ein bisschen zu, glaube ich, danach.
Sagen ja auch, dass die Hochzeit ist, hat Vorrang, ne?
Genau,
die Hochzeit hat Priorität.
Ja. Und dann kümmern wir uns um den Herzog. Das sagt sie ja auch so. Ja, der Herzog, darum kümmern wir uns schon auch noch, weil es ist ein Depp. Aber jetzt erstmal die Hochzeit durchbringen. Also da merkt man nicht nur, dass die so ein bisschen Informationen austauschen, sondern wirklich auch die Geschehnisse schon lenken quasi eigentlich. Also zumindest zum Großteil.
Mhm. Aber ist euch aufgefallen, dass dieser Ort, wo die diskutieren, dass das aussieht wie der Schlund von einem Sandwurm?
Ich fand, das sah ein bisschen aus wie so eine, wie von so einem Boot.
Ja, so, also wo man es sieht aus wie so eine Schale, aber du hast oben drauf noch so Spitzen, quasi, die so zusammengehen, so ein bisschen wie so Zähne rundherum. Mm. Und ich fand irgendwie vom Bild her, also habe ich immer gedacht, ah, das könnte ein Sandwurm sein, weil du halt mehrfach in der Folge halt auch diese Prophezeiung hast, dass der Sandwurm alles verschlingt. Mm. Und dass der so quasi den Imperator und das Haus Richese und die Bene Gesserit verschlingt. Fand ich, also ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist tatsächlich.
Das kann gut sein. Es ist mir jetzt gar nicht so bewusst aufgefallen, aber ich werde beim nächsten Mal drauf achten, weil ich könnte mir gut vorstellen, weil das ist ja eine coole Szenerie da generell, diese Einbuchtung quasi mit dieser langen, nicht Tafel, mit diesem langen Steg quasi.
Ja.
Ich glaube, dass da noch mehr Szenen drauf sein werden. Ich achte mal drauf, ob ich da auch diese Zähne quasi erkennen kann. Das ist mir jetzt beim ersten Schauen nicht so aufgefallen. Aber wäre auf jeden Fall ein cooles, nicht sprachliches Bild, cooles Bild.
Metapher.
Coole Metapher. Wie auch
immer, ja. Genau. So, und dann springen wir noch einmal kurz nach Valach 9, heißt der Planet? Oder 11?
Ja. Nee, 9.
9, okay, ja. Und sehen das Bene Gesserit-Training noch ein bisschen vertieft. Ja, kann man ja vergleichsweise schnell drüber gehen. Das so quasi.
Hätte ich gern mehr von gesehen.
Ja?
Oder hätte ich gern, ich fand, das waren so relativ viele Cutscenen aneinander und ich wusste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Außer, dass die lernen, Lügen zu erkennen und vielleicht auch ein bisschen selber zu lügen.
Mhm.
Irgendwie hätte ich da gern, hätte ich gern mehr gehabt.
Also ich würde dir zustimmen, es hat auf jeden Fall nicht für mich gereicht, damit ich diese Novizinnen wirklich gut auseinanderhalten kann, im Sinne von charakterlich. Also es gibt dann so zwei, drei Szenen, wo du denkst, okay, die scheint wichtig zu sein, die scheint wichtig zu sein. Sie wird ja später nochmal besprochen von den Hakonen-Schwestern, wer da wie irgendwie als Freunde für Ness in Frage gekommen.
Mhm.
Aber habe ich jetzt noch, also ich habe die Folge zweimal geguckt und erst beim zweiten Mal habe ich so richtig verstanden, über wen die da gerade reden. Also das hast du vielleicht recht, das hätten sie vielleicht ein bisschen breiter trennen.
Also ich habe es einmal gesehen und ich habe keine Ahnung. Also es waren mir zu viele Schwestern. Also auch dann noch mit diesem kleinen Zeitsprung mittendrin.
Also ich konnte mir auch nur zwei halt merken nach dieser Probe. Die einen, die dann halt selber quasi über ihre Herkunft lügt und die eben, die das scheinbar so ein bisschen zu erkennen scheint. Also die sie trotzdem ein bisschen durchschaut. Die reden ja auch später nochmal miteinander. Die haben auch nochmal eine kurze Zweierszene. Was das nochmal, glaube ich,
im Schlafraum da.
Genau. Ja. Was das, glaube ich, nochmal ein bisschen untermauert, dass die zwei irgendwie noch eine wichtigere Rolle spielen werden. Aber stimmt schon, von der Ausbildung selber kriegt man mehr eine kleine Impression, sage ich mal. Ich
meine, das kann ja alles noch kommen. Das ist ja auch, wenn Ness dann zu den Bene Gesserit kommt, dann geht es ja wahrscheinlich im Detail um die Ausbildung von ihr. Und dann sieht man da vielleicht mehr.
Das hoffe ich ja.
Was mich sehr gefreut hat, von wem ich gerne auch noch mehr sehen möchte und wahrscheinlich auch werde, ist der gute alte Travis Fimmel, der hier auftritt als Überlebender, der als Soldat jetzt wohl schon, ich glaube, 12 oder 13 Mal auf Arrakis eingesetzt wurde, wo auch nochmal hervorgehoben wird. Gut, normalerweise kommen die Leute schon nach einem Einsatz nicht mehr wieder und der hat jetzt irgendwie den 13. Einsatz überlebt und zwar als Desmond Hart. Ich mag den Schauspieler einfach so gerne. Ich fand ihn bei Vikings schon so unfassbar charismatisch. Und ich finde den jetzt wieder so unglaublich charismatisch. Ich weiß nicht wieso, aber der muss nur, weiß ich nicht, sein Gegenüber anschauen und einen Satz sagen und ich bin sofort komplett bei ihm. Also ich kenne kaum einen Schauspieler, den ich so charismatisch finde wie den. Wirklich jetzt. Also ich finde das absolut faszinierend. Ich könnte ihm den ganzen Tag zuschauen.
Ja, ich vermute, das war der Schauspieler, wo du nicht wusstest, dass der dabei ist.
Ja, genau. Und dann
auf einmal reingeswaggert
kam. Genau, da wusste ich nicht, dass er da dabei ist. Dachte mir so, geil. Habe ich mich richtig drüber richtig gefreut. Und dann auch die Szenen, die er hatte, haben mir direkt wieder richtig Spaß gemacht. Also da bin ich sehr, sehr happy über die Besetzung, muss ich sagen.
Ich hatte das beim Imperator. Mark Strong, den magst du gerne, den Schauspieler.
Ja.
Aber den fand ich jetzt hier nicht so stark.
Tatsächlich also. Glaube ich auch, dass der schwach dargestellt werden soll. Also man bekommt das Gefühl, dass der in seinen Reaktionen auf den Dingen, die passieren, nicht wirklich durchgreift, sondern halt eher so ein Püppchen.
Also Mark Strong. Ja, genau. Ja. Okay, Mark Strong. Ich habe mir schon in mich reingegrinst die ganze Strong. Zeit, weil ich dachte, der Mark Strong soll nicht so stark dargestellt werden.
Nennen wir ihn Mark Not So Strong.
Also Mark Weak.
Mark Weak, ja.
Aber ich muss auch sagen, Desmond Hart, also oder Travis Fimmel, ohne den würde ich diese erste Folge auch nicht so cool gefunden haben. Weil, da kommen wir ja später auch nochmal drauf zu, weil er einfach auch eine wahnsinnig spannende Figur ist.
Mit Abstand die spannendste Figur, finde ich. Also das, was mich zuerst gefragt habe, als ich ihn gesehen habe, das rechte Auge von dem. Wenn der guckt nicht geradeaus. Also der hat die beiden Augen gehen so ein bisschen auseinander. Und das rechte Auge sieht irgendwie so defekt aus. Und der hat auch noch so eine Wunde da drumherum. Mhm. Ich habe so ein bisschen drauf geachtet. Man hat teilweise das Gefühl, dass das Auge, das bewegt sich zwar, aber die stehen teilweise so ein bisschen chamäleonartig auseinander. Und das muss gewollt sein, weil das sieht einfach ein bisschen komisch aus. Das hat auch ein bisschen andere Färbung, das Auge. Und es hat mich die ganze Zeit so ein bisschen irritiert, als ich den gesehen habe. Und das machen die bestimmt absichtlich, um zu zeigen, so da mit dem ist irgendwas whack.
Das irgendwas kann sehr gut sein, ja.
Mit dem irgendwas ist passiert.
Ja, was vielleicht noch wichtig ist, dazu sagen, dass er eben die Information quasi weitergibt, dass die letzte Attacke, die quasi stattgefunden hat auf Arrakis, eben nicht von den Fremen war, sondern dass da scheinbar andere Häuser oder ne irgendjemand intern, dass da irgendwie wie so eine Art Revolte stattfindet und da eben nicht die Fremen die überfallen haben, sondern andere befreundete Häuser oder keine Ahnung, um eben an das Spice zu kommen.
Und da würde mich jetzt mal ganz stark interessieren, vielleicht dich genauso. Ja. Ist Desmond Hart, hat er es so hart drauf, dass er die Bene Gesserit täuschen kann? Oder ist die Bene Gesserit eventuell auf der Seite? Oder sagt er die Wahrheit? Weil ich hatte das Gefühl, die Wahrheit sagt er nicht.
Ich glaube, das ist meine Theorie bisher. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Hm. Also man sieht ja noch viel mehr von ihm später und von dem, was da passiert ist, tatsächlich in diesem Hologramm, was sich der Imperator anguckt. Und ich habe das Gefühl, dass in dem, also irgendwas ist, der ist irgendwie transformiert worden da und der ist irgendwie weiterentwickelt worden. Ich meine, der hat ja auch Fähigkeiten, die crazy sind.
Ja. Mhm.
Und anscheinend gehört dazu, dass die Bene Gesserit ihn nicht ganz einschätzen können oder das Truth-Saying bei, pass auch zu dem Auge, dass das Auge nicht richtig funktioniert von ihm, dass, weil sie es ja gerade noch angesprochen haben, dass sie auf die Pupillen achten und so weiter, dass die Bene Gesserit an ihn vielleicht nicht so ganz durchschauen können. Mhm. Und passt auch noch dazu, dass für mich nach dieser Folge eher quasi diese Bedrohung ist, die die Bene Gesserit in ihren Prophezeiungen gesehen haben.
Mhm. Ja.
Das hab ich so empfunden.
Ja.
Macht Sinn.
Ich gehe mit dir.
Weil man sieht in den Prophezeiungen zusätzlich auch noch immer diese zwei blauen Augen. Weil man weiß nicht, ob es Augen sind.
Oder
aber
Sterne.
Man sieht zwei Sterne. Jetzt könnte man einmal sagen, das sind vielleicht wieder das Blau von den denkenden Maschinen. Das könnte sein. Oder die Augen von Desmond Hart.
Hm.
Der ja von einem Sandwurm verschlungen wurde.
Ja, ist was, schon richtig.
Also da ist schon...
Da sind schon gewisse Parallelen auf jeden Fall.
Ja. Das finde ich ganz spannend.
Oder der so tut, als wäre... Weil da weiß ich auch noch nicht. Dieses Video, was er... Wir springen jetzt ein bisschen, aber das Video, was sich nachher der Imperator anguckt, man vermutet natürlich, dass das Desmond ist und es sieht auch so aus, aber 100% sicher wäre ich mir dann nicht. Aber ich gehe auch eher davon aus.
Ja, das ist wirklich super interessant, finde ich. Weil er redet ja auch später so von den Göttern. Und ich habe das Gefühl, er redet von den Sandwürmern.
tendenziell auch. Und ich glaube auch, dass er irgendwie, der ist ja auch irgendwie bei den Fremen mit dran.
Ja.
Denke ich mal.
Also irgendwie hat er eine Verbindung zu den Fremen da auch, ja.
Sein das mit den Göttern finde ich einen sehr guten Punkt. Das ist mir während des Dialogs gar nicht so aufgefallen. Macht aber, finde ich, total Sinn, dass der nicht von irgendwelchen Göttern spricht, sondern von den Sandwürmern als Göttern spricht.
Aber es ist noch wirklich schwer, es ist alles noch Theorie. Aber das fand ich schon alles spannend, als ich das geguckt habe. Könnte das irgendwie so zusammenhängen und so. Und die Bene Gesserit sagen an einer Stelle, die Schwestern reden einmal zusammen, dass die auf Arrakis irgendwie ihr Unwesen treiben. Also, dass die da auf Arrakis etwas boykottieren, während sie gleichzeitig versuchen, den Imperator quasi zu beraten. Das sagen die an einer Stelle tatsächlich. Dass ich glaube, als Kascha später geflogen kommt vom Imperator, dann reden die da zu dritt. Und dann sagen die, der Plan, wir müssen uns an den Plan halten. Und der Imperator muss das machen, während wir in Arrakis das weiter boykottieren.
Oh, ist mir bei einem Mal gucken nicht aufgefallen.
Mhm. Gibt's die Szene.
Aber ich dachte mir gerade, wir waren ja bei den Göttern und wir waren ja bei Desmond, deshalb sollen wir den mal Story-Arc-mäßig zu Ende bringen?
Können wir von mir aus...
Das können wir auch brauchen. So machen.
Ja.
Sonst chronologisch und wir kommen nachher nochmal auf ihn zurück. Das ist mir aber egal.
Na gut, dann bleiben wir chronologisch.
Wir waren jetzt zumindest bisher, glaube ich, halbwegs chronologisch geblieben, bis auf so ein paar Sprünge. Also Desmond, wie gesagt, genau, wir haben jetzt ein bisschen was eh schon vorweggenommen, aber was du schon angesprochen hast, gerade Niklas, dass die Kesha, habe ich auch aufgeschrieben, heißt sie? Kesha? Ich bin mir nicht sicher.
Ich hab auch zuerst Kesha aufgeschrieben, aber die wird Kesha geschrieben auf jeden Fall. Aber
Kesha. Dann sagen wir mal Kesha, dass die eben diese Vision hat und dann sich auf den Weg macht zum, wie heißt das nochmal? Nicht Valach 9, aber so ähnlich. Doch, Valach 9.
Ist richtig. Ja.
Und was ich da interessant fand, ist, dass die vorher ja nochmal kurz zu der Ness reingeht. Und der sagt ja hier, ne, ich wusste von Anfang an, du wusstest was Besonderes, damals, als wir dich gefunden haben. Da dachte ich so, hä, ist sie nicht die Tochter vom Imperator? Weil sie ist doch die Nachfolgerin.
Ach, das habe ich so verstanden, dass die Bene Gesserit quasi scannen, ob jemand die Fähigkeiten hat, prinzipiell. Also die gucken sich irgendwelche Jugendlichen an und dann, wenn die merken, okay, der hat das Talent, eine Bene Gesserit zu werden, dann haben die gefunden.
Ah, so habe ich das interpretiert. Also in einem metaphorischen Sinn. Wir haben dich gefunden als zukünftige Bene Gesserit.
Ja, genau.
Das wird auch mehr Sinn ergeben, weil das hat mich kurz ein bisschen irritiert, inhaltlich.
Vor allem, da ja noch irgendwann gesagt wird, dass bei ganz vielen von den Schwestern nicht klar ist, wo die herkommen und die nicht wissen, wer die Eltern sind.
Ja.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Deswegen dachte ich nämlich kurz, ob die irgendwo anders herkommt. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist das dann eher im übertragenen Sinne gemeint und nicht wortwörtlich.
Wäre natürlich dann interessant wieder, ob sie die absichtlich gefunden haben, weil die haben ja ihr Brütungsprogramm, wo ja offensichtlich diese Blutlinie von Corino über Ness wichtig ist. Mhm. Also sie müssen ja von Anfang an gewusst haben, dass sie die brauchen.
Das stimmt, ja.
Das ist wieder dann so ein bisschen...
Ich bin auch sehr gespannt, also ich denke mal und hoffe, man sieht es noch, dieses Genarchiv, das die haben.
Ja, bisher ist sie einfach nur reingelatscht, ne? Und ich muss auch sagen, ich würde das gerne mal sehen, wie das jetzt genau da geplant ist.
Was passiert
da? Genau, was passiert da in diesen Kammern?
Ja, und warum muss Ness jetzt mit diesem 9-jährigen Privet Miniboy verheiratet werden?
Ja.
Also.
Hattet ihr auch direkt so Joffrey-Vibes? So ein bisschen? Bei der ersten Szene zumindest?
Ja, wobei er für mich nicht die Bösartigkeit ausgestrahlt hat, sondern eher so eine leichte Trotteligkeit.
Ja, so ein 9-jähriger halt.
Ja. Aber die Szene war an sich ganz witzig. Also vor allen Dingen...
Können wir auch hingehen.
Weil ja, eigentlich schon, ne? Weil wir hatten jetzt schon gesagt...
Die Hochzeitsparty und sowas.
Genau. Und ich fand es auf jeden Fall sehr witzig, überhaupt mal zu sehen, dass es dabei um so einen kleinen Buben geht. Ich dachte halt die ganze Zeit, ja gut, der hat halt auch einen Sohn, der ist wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter oder auch so, weil der... wie heißt er denn? Jetzt weiß ich seinen Namen nicht. Der Anführer von dem Haus Richese.
Ja, Herzog Richese.
Der Herzog, genau, der wirkte jetzt auch nicht so besonders jung. Deswegen dachte ich, okay, sein Sohn ist wahrscheinlich tatsächlich in dem ähnlichen Alter. Mhm. Und dann kommt da wirklich halt, wie du sagst, ein 9-Jähriger. Dann ich so, okay.
Das wurde aber vorher schon einmal angespoilert.
Ja?
Wo Ness mit ihrer Mom spricht. Da meint sie, du heiratest einen 9-Jährigen. Und da meint sie noch irgendwie sowas, ja, dann hat sie noch viel Freiraum, bis das, ja, sag ich mal,
eine
richtige Ehe ist.
Ja, da deckt sich auch so ein bisschen der Plan von dem Bene Gesserit und von Ness selber. Ne? Also Ness will offensichtlich an die Macht. Und die Bene Gesserit wollen, dass sie an die Macht kommt als Bene Gesserit quasi. Mhm. Also das denen gefällt das schon alle, dass es so ein Neunjähriger ist, weil der dann halt noch so 10 Jahre nichts zu melden hat, de facto.
Das kann natürlich sein, wobei der aktuelle Emperor ja auch noch emperiert.
Also das ist natürlich, ne, auch noch ein
Punkt. Also noch ist sie ja nicht an der Macht. Und wenn man jetzt sagt, der sieht jetzt auch noch nicht so aus, als wäre er 85. Also entweder die wollen da noch ganz doll ihre Finger mit ins Spiel bringen und das Ganze... Oh.
Das ist eine gute Frage eigentlich.
Schneller umschiften, weil sonst würdest du sagen, gut, da reichen jetzt 10 Jahre nicht. Dann ist der trotzdem volljährig und dann, also.
Du hast komplett recht. Die müssen ja dann eigentlich den Javico, hieß er?
Ja.
Javico Corino, der muss ja dann um die Ecke gebracht werden, damit die an die Macht kommen.
Zumindest, wenn sie es innerhalb der nächsten Jahre haben wollen, würde ich mal behaupten.
Oder ist die Frage, wie hier so
die Hierarchie
weitergegeben wird, ob das immer erst bei Tod ist oder zum Teil auch schon früher?
Also vom Gefühl her würde ich beim Tod sagen. Ich stecke jetzt auch nicht so tief in der Lore drin, um ehrlich zu sein, aber vom Gefühl her würde ich sagen, wenn ich jetzt an den Emperor aus den Dune-Filmen denke, also der hat ja auch eine Tochter.
Irulan, die auch mega jung ist.
Ja, stimmt. Ja.
Vom Gefühl her hätte ich das auch gesagt, aber es ist natürlich auch das, was man kennt. Ne? Man kennt halt diese Erbfolge, deswegen nimmt man das immer sofort als Standard, glaube ich, wahr. Mhm. Aber ich hätte auch vermutet, dass es halt eher nach Tod ist. Und deswegen mal gucken, ob sie da irgendwas geplant haben oder halt einfach darauf warten, dass es dann irgendwann soweit ist.
Ja. Naja, auf jeden Fall fand ich diese Trauben-Bären-Szene,
oh Gott,
die fand ich also super awkward, aber ich fand die gut inszeniert. Also ich mochte das. Ich finde auch, die haben es sehr gut geschafft, diese zu zeigen, das ist ein großes Event, was hier gerade passiert, mit sehr viel Tradition, mit sehr viel wichtigen Ritualen, die da durchgeführt werden müssen und schon kleine Unstimmigkeiten bei diesen Ritualen oder kleine Awkwardnisse interpretieren, die alle offensichtlich sehr hoch, hatte ich das Gefühl. Weil ich habe mir gedacht, okay, dass ein Neunjähriger jetzt nicht perfekt schafft, dem Mädel da die Beere so in den Mund zu stecken, die hat ja auch so viel Kladderadatsch davor, fand ich jetzt nicht so wild eigentlich. Aber so wie unser Mark Not So Strong geguckt hat, war das halt schon ein wichtiger Punkt für ihn. Dass er das ein schlechtes Zeichen war für ihn irgendwie.
Ich denke, wenn das so meine Tochter ist und dann kommt da so ein kleiner Bub, dann würde ich auch denken, dude.
Ja, klar, logisch.
Muss halt sagen.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, und dann kommt, dann kommt noch eine kleine Szene mit dem Baron Harkonnen, wo ich es ganz amüsant fand, den zu sehen, weil das Haus Harkonnen ja scheinbar noch nicht ganz so mächtig und impulsiv und der will dem Imperator einfach nur Walpelz und Walsperma anbieten.
Das mit dem Sperma fand ich ein bisschen weit. Also es war das, am Anfang fand ich das auch lustig, da dachte ich, ja gut.
Oh, ich fand's schon ganz okay. Ja, man kann sich ja richtig gut vorstellen, wie sowas dann, weiß ich nicht, irgendwelche potenten Mittel sind oder wie auch immer.
Und aber die wurden ja auch verbannt irgendwie, ne? Wurde ja im Prolog gesagt. Haus Harkonnen hat nicht mitgekämpft. Wurde ins Exil geschickt.
Ja, und die Valya, die ja selber eine Harkonnen ist, die lehnt die ja auch die ganze Zeit ab. Die kriegen keine Bene Gesserit und so. Also ja, die sind momentan offenbar im Ansehen nicht so besonders weit oben. Was man ja auch an der Szene sieht, weil der versucht ja so richtig, ja, ein bisschen man erbärmlich fast also, schon. Ja.
Ja.
So, hier, guck mal, ich habe irgendwie Walfell. Und dann sagt er mal irgendwann, ja, ich muss dann jetzt weiter. Ciao.
Oh, da hinten, da, ah ja.
Da haben wir was.
Ja, da vorne, also, da ist gerade was.
Ja, ich muss jetzt mal. Neun.
Ja. Und dann kommt schon der Transformers-Gecko, oder?
Ich würde auch sagen, ja.
Ja.
Kommen wir zum Transformer-Gecko.
Ich fand, der sah mega cool aus.
Ich auch. Es hat viele Fragen bei mir aufgeworfen. Also zum einen, wie kommt dieser Junge da dran?
Über seinen Vater.
Ja.
Das wird später ja noch ein bisschen erklärt, weil der Junge ja dann kurz sagt, ja, mein Vater ist der Meinung, wir sehen das alles viel zu streng mit den ganzen Gesetzen. Stimmt, das sagt er im Gespräch mit Desmond. Ja. Deswegen bin ich mir da recht sicher, dass es von seinem Vater kommt.
Aber das scheint ja ein riesen Fauxpas zu sein. Also wirklich ein...
Ja,
also wie gerade.
Ja, die sind verboten, die Dinge.
Genau.
Komplett verboten.
Ja, und das ich mein, ist, wie du, sorry, Tobi.
Also ich meine einfach nur, 120 Jahre vorher war ein riesen Krieg, wo fast die Menschheit gestorben wäre, aufgrund von so Maschinen. Da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig.
Und dann vor allen Dingen bei dem Event.
Ja.
Also wie du ja sagst, ne, bei so einem Event, was sehr ritual geprägt ist, was sehr, sehr eine sehr hohe Wichtigkeit hat Und da packt dann der zukünftige Thronfolger im Prinzip, also der Mann von der Thronfolgerin, sag ich mal, der packt dann da dieses Teil aus, ist natürlich, deswegen erwarten auch, glaube ich, dann alle von dem Jacobis. War richtig, ne?
Javico.
Javico. Der Imperator. Ja, einfach der Imperator. Die Namen, die kommen dann noch so in der Folge 2 rein. Deswegen erwarten dann, glaube ich, auch alle von dem zu Recht eine, sag ich mal, recht strenge Reaktion, dem aber so ein bisschen die Hände gebunden sind, aufgrund dieser politischen Verstricktheiten und dieser Flotte, die er braucht, dass er dann trotzdem sagt, ja, jetzt sind wir mal nicht so, ne?
Man hat so ein kleiner Fauxpas. Gefühl von Viserys, oder? Von House of the Dragon.
Volle Kanne.
Der schwache König, der es irgendwie allen recht machen will, aber nicht so, dann nicht so sieht, was das für Probleme auslöst.
Ja, das stimmt.
Also muss ich mehrfach dran denken.
Und auch diese Szene, wo Desmond dann das Transformer-Gecko 4 aufsticht, hat mich auch an Game of Thrones mit Daenerys und Barristan Selmy erinnert.
Stimmt.
Wo der die irgendwann rettet da.
Stimmt.
Von diesem Skorpion-Ding.
Ich fand in der Szene noch sehr interessant, wie Ness reagiert hat. Die ich übrigens eine starke Schauspielerin finde. Also die ich finde, die hat schon Charakter in dieser ersten Folge entwickelt. Und dass sie zuerst den kleinen Pruitt so beschützt, de facto fast schon vor dem Zorn ihrer Mutter, die ja wirklich komplett ausrastet und für die es anscheinend das größte Ding ist. Also die ist ja wirklich fuchsteufelswild. Und dann aber noch diese kleine Szene gibt, wo Pruitt sich dafür bedankt und dann sie erstmal, hör mal, du kleiner Scheißer. Wenn du das machst, wenn wir verheiratet sind, dann kill ich dich persönlich. Und ich dachte so, okay, alles klar. Na gut.
Aber fand ich auch stark, hat mir gut gefallen.
Interessant, ja. So.
Ja, dann hat man das, was wir gerade eben schon mal kurz so ein bisschen angeteasert hatten, also ne, nämlich dieses Gespräch von Desmond und Javico, wo es dann tatsächlich ein bisschen um diese politischen Sachen geht, so ein bisschen um die Hochzeit geht und dann eben auch um Arrakis und diesen religiösen Part. Weiß nicht, ob wir da jetzt noch mal näher drauf eingehen wollten oder wir hatten ja eben schon mal über Teile davon gesprochen im
kurz.
Prinzip.
Also ich fand zumindest da auch nochmal spannend, dass Desmond ja sagt, warum insgesamt so ein bisschen das Reich in Gefahr ist. Und da sagt er ja auch nochmal, dass einige gerade denken, Maschinen sind okay. Dass es insgesamt so mehr und mehr hochkommt. Und ich find's cool immer, wenn so kleine Mini-Konflikte da sind. Und insgesamt das natürlich Standardkonflikt, reiche Häuser, die vom Spice profitieren gegen wahrscheinlich arme Bevölkerung, dass das auch irgendwie schon mal so reingebracht wird. Das fand ich cool. Und es wird von Angst gesprochen, das fand ich auch cool.
Das habe ich auch direkt gedacht, hier Fear is the Mind Killer, ne? Aus Dune halt, und dass er quasi seine Fear nicht mehr gespürt hat, als er dann da transformiert aus dem Sand wieder hochkam. Das fand ich wichtig und auch, dass offensichtlich Desmond von den Bene Gesserit nichts hält. Das finde ich wurde in der Szene am deutlichsten, weil er sagt halt, die Witches, they don't know everything. So irgendwie so, also. Und ich glaube auch, dass es da für den Imperator auf einmal diese zweite Quelle an Informationen gibt, neben seiner Bene Gesserit. Also auf einmal hat er jetzt Desmond Hart, der irgendwie noch einen anderen Spin hat oder eine andere Ansicht hat. Und man schon merkt, dass er da ins Grübeln kommt, ob jetzt er sich nur auf die Bene Gesserit verlassen sollte oder nicht vielleicht sich auch um Desmond Hart ranholen sollte als zweite Säule seiner bröckelnden Macht, sagen wir mal so.
Ich finde auch, dass er halt extrem gegen die Bene Gesserit ist, merkt man auch später ja auch nochmal. Jetzt springe ich zwar auch wieder in der Szene, aber er sagt ja dann auch zu dem kleinen Pruitt, bevor es dann etwas eskaliert, sagt er ja auch nochmal, ja, wir wurden halt erst kontrolliert von den Maschinen und jetzt glauben die Menschen, dass sie frei sind, dabei werden wir immer noch genauso kontrolliert, nur von anderen Mächten. Und ich glaube, dass er da halt genau von denen halt spricht. Und von daher, wie du sagst, wird das jetzt, glaube ich, ein interessantes Gegenspiel zwischen diesen beiden Parteien, wobei er ja einfach so eine Einzelperson ist und das andere ist so ein komplettes Netzwerk und so eine komplette Organisation, aber er wirkt trotzdem durchaus machtvoll, würde ich mal behaupten.
Durchaus. Und das war die Szene, wo ich eben mit den Göttern nochmal ansprechen wollte, weil der Imperator sagt dann, wenn die Götter mich von dieser Hochzeit befreien, dann werde ich auch zum Gläubigen. Und dann kommt halt Shot auf Desmond und du siehst direkt, du Schlingel, du machst irgendwas. Und
Ja. Ach krass, das ist mir entgangen tatsächlich.
Trotz zweimal gucken.
Ja, dass er quasi sagt, wenn die Götter mich von der Hochzeit befreien, dass er deswegen den den Pruitt tötet.
Nee, das habe ich auch so, also da bin ich komplett bei Tobi, das war auch mein erster Gedanke, weil da schon dieser leichte Blick so, habe ich das verstanden.
Travis Fimmel.
Genau. Und dann kommt nämlich später auch, okay, da kommt schon die Szene, wo die beiden zusammen sind und ich dachte schon, ah ja, jetzt wird was passieren.
Sehr cool.
Weil das hat er, glaube ich, so als, genau, das hat er, glaube ich, so ein bisschen als Auftrag wahrgenommen.
Mhm, glaube ich auch.
Ich finde da, wie er da in diesen Türeingang getreten ist mit dem Licht hinter sich, das sah sehr krass aus, fand ich. Und jetzt lass mal über die Szene diskutieren. Es kommt noch diese komische Night-Out-Szene, da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen, also diese Feier-Szene von Ness und so weiter. Die
können wir auch überspringen von mir. Aber ja, mir egal.
Ja, gleich vielleicht noch. Aber was ich jetzt interessanter finde, ist diese Endszene.
Ja, ja, ja.
Erzählt mir mal, wie ihr das jetzt, was dann so euer Takeaway war da.
Fragezeichen unter anderem.
Ja.
Das auf jeden Fall. Willst du was?
Nee, ich hol nur Luft. Aber hatte dasselbe Denken. Ich dachte auch so, okay. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er sowas kann. Sagen wir es mal so. Ich dachte schon, dass das halt ein recht normaler Typ ist, halt irgendwie ein krasser Soldat, ja, ne, aber dass der den im Prinzip irgendwie auf telepathische Art und Weise verbrennen lassen kann, so sah es so ein bisschen aus. Weil ja auch dieser Rauch aufstieg und so. Ja, und parallel die Kescher offenbar auch noch, oder dass die irgendwie mit dem verbunden war, oder man weiß es nicht, ob der das beides zeitgleich gemacht hat. Auch Fragezeichen. Aber das lässt ihn auf jeden Fall als ziemlich krassen Typen dastehen, würde ich mal sagen. Also das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, wie gesagt, dass er den jetzt irgendwie umbringt, habe ich mir schon gedacht. Aber ich dachte halt, er macht das mit einem Messer oder keine Ahnung, also mit Handarbeit. Ja. Und dass er solche Fähigkeiten hat, das fand ich dann schon überraschend. Aber macht den Charakter halt interessant, weil wo kommt das her? Ne? Und dann sind wir wieder bei der Frage, inwiefern wurde der transformiert? Was kann der alles? Jetzt, wo man gesehen hat, okay, das kann er. Fragt man sich ja auch, okay, was kann er vielleicht noch?
Oder hat er nur vergiftet und hat das cool inszeniert?
Ja, also ich habe mich dann auch gefragt, weil man muss halt schon sagen, also mir hat sich auch die Frage gestellt, welche Mächte hat er jetzt da genau? Also, weil übrigens auch greift er sich da so ans Auge.
Ja, der macht die
ganze Zeit so. An das komische Auge greift er sich. Und du hast halt das Gefühl, hier so Charles Xavier-mäßig.
Ja,
genau.
Jetzt macht er halt diese telepathischen Sachen. Aber er war mit beiden Personen in einem Raum zu einer gewissen Zeitpunkt. Also nicht während Kasha verbrennt, aber die waren vorher einmal im Thronsaal zusammen. Und dann fragst du dich halt, muss der die Person gesehen haben? Muss der irgendwie eine Connection mit der Person aufgebaut haben? Muss der irgendwie nah genug dran sein? Weil nah genug dran macht keinen Sinn. Die andere ist auf einem anderen Planeten und der kann das auslösen, was ja crazy ist. Also kann er beliebig Leute verbrennen, ist die Frage.
Oder hat er halt bei der Hochzeit beiden gleichzeitig, weiß ich nicht, irgendein Gift reingesteckt
oder so. Aber war Kasha bei der Hochzeit noch da?
Das weiß ich nicht.
Die fliegt doch vorher schon.
Nee, die fliegt vorher schon, ja. Ja.
Weil stimmt, die sagt da wird auch, noch dass gesagt, sie, die kann nicht da sein.
Weil die sagt, also das ist ja erstens noch nicht die Hochzeit.
Ja, genau, stimmt.
Das ist ja noch nur dieses Vorritual zur Hochzeit. Ja,
genau. Stimmt.
Und sie und die Kescher, die sagt nämlich, da bin ich nicht da, aber ich bin dann zur Hochzeit wieder da, glaube ich. Oder irgendwie so sagt sie es. Aber von daher, ich glaube das auch deswegen nicht, weil das Timing wäre zu ideal. Vor allen Dingen damit, dass er sich dann, wie Niklas sagt, so die Hand an den Kopf hält. Und er wirkt ja auch so ein bisschen schmerzverzerrt selber, während das Ganze passiert. Das könnte man sagen, gut, weil er mitleidet. Aber naja, ich glaube eher, weil er sich ja konzentrieren muss und okay, vielleicht leidet er schon auch ein bisschen mit, weil er auch sagt, ne, Opfer müssen halt gebracht werden und ja, deins, als weiß ich den Satz leider nicht mehr, was er sagt. Was sagt er nochmal, wozu sein Opfer gut sein soll? Weil er sagt irgendwie, dein Opfer wird das und das.
Er sagt dann einfach, sacrifices must be made oder so.
Ja, ja, genau. Und er sagt aber dann irgendwas, was mit your sacrifice will be bla 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 oder irgendwie so.
Also wird es wert sein, irgendwie sowas.
Ah, vielleicht das. So, ja, das also kann sein. So was Offenes, ne?
Ja, ja, genau. Also das finde ich halt super spannend, was der Dude und halt gerade in der Kombination mit dieser Hologramm-Szene, die vorher unser Imperator gesehen hat, dass er von diesem Wurm verschluckt wurde. Und das ist halt.
Und wer hat dem dieses Video hingelegt? Glaubt ihr, das war Desmond selber, der das platziert hat?
Das wollte ich genau auch gerade fragen, weil ich mich auch gefragt habe, wo kam auf einmal diese, man kann ja sagen, Videokassette her?
Ja.
Ich hätte es vermutet irgendwie, dass Desmond das platziert hätte, um zu zeigen, das, was ich vorhin erzählt habe, schau dir den Scheiß mal an.
Ja, vielleicht.
Also es ist eine gute Frage. Ich fand auch interessant, dass man diese Klopfer gesehen hat.
Ja,
in dem
und gehört.
Und gehört. Aber das heißt ja wiederum, dass die Fremen da involviert sind, oder? Oder benutzen die, obwohl, nee, Klopfer können werden auch von anderen Häusern benutzt, ne? Oder?
Ich glaube, standardmäßig von den Fremen. Aber er hat ja da auch ein Fremen-Outfit eher an.
Ja, das stimmt. Das
sieht so ein bisschen so aus.
Es sieht mehr nach einem Fremen-Outfit
aus. Ich dachte, das wäre einfach so ein Wüstensoldaten-Outfit. Aber es ist schwer auch zu sagen.
In diesem
braunen Hologramm, was da.
Ja. Man ist sich ja nicht mehr sicher, ob es er ist. Aber es macht schon Sinn. Aber selbst das ist ja so ein bisschen unklar. Aber alles andere würde jetzt, finde ich, im Kontext der ersten Folge nicht so viel Sinn machen.
Ja.
Aber ich finde es genau geil, dass die so viele offene, spannende Stränge da lassen.
Ja.
Und
ja,
einen auch mit Fragezeichen zurücklassen. Das macht Laune.
Da können wir auch vielleicht ganz zum Ende der Folge noch ganz kurz. Weil da sagt ja dann die Valya, nachdem sie dann sieht, wie die Kescher verbrennt aus der Ferne. Und dann sagt sie ja auch, I see, Mother, I see. Mhm. Und da frage ich mich auch, ja, was genau sieht sie denn jetzt? Hat sie das jetzt irgendwie durchschaut oder?
Ich hatte es jetzt so gesehen, weil in den Visionen hatte die ja so ein paar Sachen gesehen, wo auch so eine verbrannte Hand und sowas mal zu sehen war. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ihr jetzt vor allem klar wird, dass die Bene Gesserit so als Schwesternschaft auch wirklich in Gefahr sind und da was Böses auf die zukommt und die weiter mit allen möglichen Mitteln zusammenhalten muss.
Ich habe das auch so verstanden, dass das quasi die Bestätigung für sie ist von der Vision von der Raquella. Also dass quasi, okay, jetzt geht's los. Das ist das erste Zeichen. Jetzt kommt das Reckoning. Jetzt geht's wirklich darum, dass wir irgendwie die Bene Gesserit retten.
Also das ist quasi ihren Plan eigentlich nur weiter verhärtet, zu sagen, okay, wir müssen definitiv jetzt die an die Spitze bringen, damit wir eine machtvolle Position haben in der Hinsicht.
Genau. Und dass diese Visionen Wahrheitsgehalt haben, das unterstützt das ja auch nochmal.
Ja, es ist spannend, wie es jetzt weitergeht, aber eigentlich müsste die Hochzeit jetzt abgeblasen sein, weil, sage ich mal, 50% der Hochzeit fehlen.
Die legen da so ein Aschehäufchen hin, aber es
ist ja, jetzt eher genau. Also wahrscheinlich Hochzeit wird abgesagt. Imperator vertraut Desmond mehr. Weil
ja, ich glaube, die bundeln, ja.
Die bundeln. Und dann entsteht vielleicht der Konflikt Desmond-Bene Gesserit.
Ja, die Frage ist auch, geht Ness dann überhaupt zu den Bene Gesserit? Weil der Plan war ja, die jetzt quasi zu verheiraten. Und dann geht die für 10 Jahre weg und kommt dann halt wieder. Und dann ist sie eine Truthsayerin, wird dann die Empress und dann ist alles toll. Aber wenn die jetzt keinen Partner mehr hat, weiß ich nicht, ob sich dann da generell auch die Pläne ändern.
Ich kann mir mal vorstellen, ähnlich wie bei Game of Thrones, wenn dein Partner verloren ist, dann suchst du einfach ganz schnell den neuen.
Ja, bei diesen politischen Hochzeiten.
Also genau, bei diesen politischen Hochzeiten. Dass jetzt Privet ist raus, ja, oder Privet, wie auch immer, dass da jetzt vielleicht dann nochmal ein anderes Haus oder irgendwer anders
schnell in die Bresche springt.
Ja.
Zum Beispiel Kiran Atreides.
Ja,
unwahrscheinlich.
Aber das finde ich auch komisch. Der wird halt hier dargestellt als so der Hofboy, ne? Der Unwürdige irgendwie. Aber das ist ja ein Atreides.
Ja,
und offensichtlich sind die Atreides ja ein wichtiges Haus in diesem. Vielleicht ist der so ein entfernter
Atreides.
So.
Ja. Der Cousin dritten Grades so.
Ja, so. Er hat den Namen, aber sind wir mal ehrlich. Also,
so ein richtiger Atreides ist er eigentlich nicht.
Ja.
Ja, aber wobei mich das jetzt eher wundern würde, wenn da so jemand spontan in die Bresche springt, weil ja schon auch eigentlich Vater und Mutter ja auch die Zukunft ihrer Tochter eigentlich wichtig ist. Die Mutter findet das eine blöde Sache mit der Hochzeit. Und der Vater macht das ja nur wegen der Schiffe. Der Vater macht das ja nicht, weil er sagt, du musst jetzt irgendwie schnell verheiratet werden, sondern er sagt, ich brauche jetzt diese Schiffe, um da den Frieden auf Arrakis herzustellen. Also jetzt, wo sich das erledigt hat, sehe ich nicht, dass er direkt jetzt einen Anlass hätte. Oder jemand anders kann ihm halt dasselbe bieten, aber das glaube ich nicht. Weil dann hätte die andere Partei sich wahrscheinlich vorher auch schon mit zur Verfügung gestellt und gesagt, hey, wir haben ja auch einen Sohn im selben Alter und wir können dir auch Flotten bieten. Also deswegen, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht mit ihr.
Das auf jeden Fall. Also nicht nur mit ihr.
Ja.
Aber ich wollte jetzt noch ganz kurz über den Ausflug, weil wir haben ja jetzt auch viel gelobt. Und ich muss sagen, diesen Ines und Kieran Ausflug und am Anfang noch Konstantin im Koks-Taxi.
Also mit wirklich keinem einzigen Wort erwähnt. Den schönen Link, der aussieht wie Paul Atreides. So
ganz grob.
Ja. Konstantin, der Halbbruder nur, der thronwürdige.
Also die Rolle von dem habe ich noch nicht so ganz. Der fühlt sich reingeschrieben an für mich. Also so im Sinne von, wir brauchen noch einen hübschen Boy, der aussieht wie Paul Atreides. Hier, komm, kann die nicht einen Halbbruder haben? Zack, hier. Und der geht jetzt erstmal dahin und macht den Vertrag mit denen und so weiter. Keine Ahnung.
Ich meine, man muss das sagen, der hatte jetzt bisher, finde ich, nicht so die dankbarsten Szenen. Also siehst du die Szene, wo er wirklich so mal als Charakter brillieren könnte. Aber genau deshalb hatte ich ein ähnliches Bild. Irgendwie so ein Charakter, der für mich bisher einfach überflüssig war.
Ja, aber kommt vielleicht.
Könnte noch, genau. Könnte noch spannend werden. Also er hat immerhin über die gute Valja ja überzeugt, dass die Ines aufgenommen wird. Ines. Oder überzeugt. Naja, überzeugt hat er nicht. Aber er war da und hat unterschrieben.
Aber ich muss auch sagen, als diese Nachtclub-Szene dann kam, erstmal musste ich in meinem Kopf zurechtkriegen, dass es in der Welt von Dune Nachtclubs gibt.
Ja.
Also natürlich gibt es das. Aber irgendwie ist die für mich so todernst und so Prophezeiung und so. Und es wird über 10.000 Jahre gedacht und Erblinien werden genetisch gekreuzt. Habe ich nicht mitgerechnet, dass die in so einen Nachtclub gehen, wo so ordentlich, weiß ich nicht, Bassmucke läuft.
Ja.
Ja, und vor allen Dingen dachte ich mir auch, naja, ich weiß doch nicht, ob die nicht einfach die Prinzessin kennen. Weil die läuft da einfach so durch und es interessiert keinen, aber die hat sich aber auch nicht irgendwie verkleidet oder so, sondern die läuft da in ihrem Party-Outfit durch. Ja. Und alle so, oh ja, klar, die Prinzessin Ness ist auch wieder mit am Start.
Ja. Aber wahrscheinlich ähnlich wie die Targaryens oft irgendwo rausfeiern gegangen sind, ist die da bekannt.
Ja, ich habe auch gedacht, das ist so ein High Society Nachtclub, also da kommst du nur rein, wenn du irgendwie.
Ich habe da noch ein Fragezeichen zu einer Sache, weil sie ja dann mit dem Atreides da anstößt und bla. Und dann die Barkeeperin fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich gefragt, warum?
Und die ist ja Fremer, ne? Also die Akiba.
Ja, die hat ja, genau.
Ist die Fremer oder ist die nur auf Spice? Da war ich mir nicht sicher.
Das kann man natürlich argumentieren.
Ob die einfach. Aber trotzdem
habe ich vom Outfit her und so weiter habe ich gedacht, das ist irgendwie eine Fremer, die da von Arrakis weggereist ist irgendwie und da jetzt lebt. War mein Gefühl, aber.
Na, vielleicht. Vielleicht würde das erklären, warum sie so ein bisschen Anti-Prinzessin-Anhaltung hat. Aber ich fand es halt irgendwie interessant. Warum mischt die sich da überhaupt ein? Und warum fragt sie dann ihn, ob bei ihm alles okay ist? Also das fand ich irgendwie weird.
Das fand ich auch komisch,
ja.
So. Vor allem, das war so ein, ist alles okay im Sinne von, belästigt die dich?
Ja, genau. Ja, wirklich. Soll ich die rausschmeißen, so nach dem Motto?
Ja, genau. Also ist das okay? Oder? Naja.
Man weiß ja nicht, was Ines sonst so da treibt.
Das stimmt natürlich. Vielleicht randaliert die sonst im Club immer.
Ja, ein bisschen aufmüpfig.
Aber vielleicht sehen wir davon zukünftig auch noch mehr. Und das klärt sich alles noch ein bisschen auf.
Ja, das brauche ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt.
Ja. Nee, die Szene, also die Folge wäre nicht schlechter ohne diese Szene gewesen.
Nee, finde ich auch. Ja, ich weiß ja nicht, ob es nochmal eine wichtige Rolle spielt, dass sie halt mit dem Kieran, weil eigentlich war es ja, ey, in 2 Tagen bin ich in einer anderen Welt, weil dann bin ich verheiratet, dann bin ich auf diesem anderen Planeten und so weiter. Ob das jetzt nochmal wichtig war, weil jetzt, Niklas hat die Erleuchtung.
Niklas, Ausrufezeichen.
Sie ist schwanger und die Blutlinien sind falsch gekreuzt.
Ah, oh, weil Atreides und
genau. Atreides und Corinno laufen da zusammen, aber die wollten ja eigentlich Richese und
Corinno. Aber wie hätte die das verheimlichen sollen? Weil die hätte ja nicht sagen können, das ist von dem 9-jährigen Blag.
Ja, also das offensichtlich war.
Weil sie hat Bon geraucht. Also.
Ja, wollte gerade sagen, das war ja sowieso ein Moment der Leidenschaft. Also das.
Ja, ja.
Wir haben sie, haben wir sie danach nochmal gesehen? Nee. Also vielleicht.
Kurz vor Ende.
Also, aber wenn sie jetzt schwanger wird und dann ein Atreides und ein Corinno quasi zusammen, das könnte ein Faktor sein.
Das wird dann ein Problem, ja, das stimmt.
Dann würde die Szene immerhin Sinn machen.
Ja.
Jetzt muss ich hoffen, dass das wirklich der Fall ist.
Gut. Aber wir sind gespannt.
Wir bleiben gespannt.
Das auf jeden Fall.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die erste Folge von Dune Prophecy fandet. Wir sind guter Dinge. Es macht auf jeden Fall Spaß, darüber zu diskutieren. Und ich würde sagen,
wir spicen das ab.
Wir spicen das ab?
Spicen wir das ab. Spice, 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 spice.